Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann, ich bin Digitalredakteur und zu Gast habe ich heute Friedhelm Bechtel, den Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Augsburg, der ältesten Feuerwehr Bayerns.
Das ist richtig, hallo.
Hallo Herr Bechtel. Schön, dass Sie da sind. Vor allem deswegen schön, dass Sie da sind, weil Sie heute Morgen schon auf einem Einsatz waren, habe ich gehört.
Ja, das ist richtig. In Lechhausen hat eine Küche richtig ausgedehnt gebrannt. Der Rauch ist so durch in das Treppenhaus gezogen, dass die Bewohner nicht mehr sich selbst retten konnten. Wir hatten dann 6 Personen, darunter auch ein Kleinkind, über die Drehleiter gerettet. Das ist sehr, sehr stressig für uns in diesem Sinne, weil wir eben so viele Personen stehen am Fenster und schreien um Hilfe und die müssen wir alle, wenn es geht, gleichzeitig retten. Das ist stressig, aber dafür sind wir da, das machen wir gerne. Wir wollen ja schnell helfen und da waren wir ganz schön gefordert.
Ist alles gut gegangen?
Ja, also die Menschenrettungen gingen sehr, sehr schnell. Der Brand konnte auch schnell gelöscht werden, aber trotzdem ist ein großer Brandschaden an Flammeneinwirkung und natürlich auch am hochgiftigen Rauch. Man sieht es dann ganz schwarz, ist das Treppenhaus, sind die Räume und. Also das schaut schon recht, recht traurig aus.
Mhm. Herr Bechtel, wir sprechen heute im Podcast über den spannenden, auch harten Job als Feuerwehrmann. Wir räumen auch ein bisschen auf mit Mythen, die so rund ums Feuerwehrmann-Dasein rumgeistern. Ich glaube, da gibt's einige. Und sprechen am Ende auch darüber, über den Respekt gegenüber Einsatzkräften. Man liest ja immer wieder, der soll nachlassen. Mhm. Sie haben da auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht. Dazu werden wir dann später noch kommen. Aber jetzt würde ich erstmal ganz vorne anfangen bei Ihnen. Und Sie fragen, Sie sind ja seit 1989 bei der Berufsfeuerwehr, wenn ich richtig informiert bin.
Das ist richtig, ja.
Sind aber eigentlich gelernter Schreiner.
Ja, ich habe mal den Beruf des Schreiners erlernt, war da auch ganz glücklich. Meine Firma hat dann pleite gemacht und so ist mein Kindheitstraum eigentlich. Als kleiner Bub wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Das haben ja viele, diesen Kindheitstraum. Nur ich hatte den halt bis 18, 19 Jahre. Und dann irgendwann mal bin ich auf die Annonce eben in der AZ gekommen und habe dann mich beworben und es hat ganz gut geklappt.
Wollen Sie ganz kurz skizzieren, wie dann Ihre Laufbahn war? Heute sind Sie Pressesprecher bei der Berufsfeuerwehr Augsburg. Wie war dann Ihr Weg?
Also man fängt natürlich an als kleiner Feuerwehrmann und macht da alles mit, macht so Zusatzausbildungen wie Taucher, also Rettungstaucher. Man kann natürlich auch Höhenretter machen. Ich habe dann noch einen Sportübungsleiter gemacht und dann irgendwann einmal, wenn man die Beurteilung hat und wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, wird man dann für den Meister vorgeschlagen und darf sich da bewerben. Das ist ja eine Beamtenlaufbahn, also muss man sich überall bewerben und Beurteilung und. Und wenn dann das Auswahlverfahren klappt, dann darf man sich zu so einem Meisterlehrgang eben anmelden. Der dauert dann so ein halbes Jahr und dann geht's halt immer weiter mit so Spezialausbildungen. Irgendwann einmal wird man dann gefragt, ob man denn nicht gerne im gehobenen, damals noch gehobenen Dienst mitarbeiten möchte, macht dann bayernweites Auswahlverfahren und so geht halt ein Lehrgang nach dem anderen und dann irgendwann einmal ist man dann im Einsatzleitdienst und was mir total Spaß macht, ist natürlich der Beruf des Pressesprechers oder des Amtes des Pressesprechers, weil man kann dann über seinen Traumjob berichten und auch ganz nette Einsätze darüber berichten. Natürlich auch das Traurige, das gehört natürlich auch dazu. Aber man ist da mit vielen netten Leuten im Gespräch und das macht so interessant.
Mhm. Sie haben also jetzt eine lange Laufbahn schon hingelegt. Möchten Sie ein bisschen erzählen, wie denn Ihr Arbeitsplatz jetzt aussieht? Wo arbeiten Sie und wie sieht es denn da so aus?
Also ich arbeite in der Berliner Allee in der Hauptwache. Das sieht also so aus, dass ich nur alle 10 Tage einen 24-Stunden-Dienst habe und sonst sitze ich im Büro, habe ein schönes Büro, habe mir es natürlich als Schreiner selber einrichten dürfen, ist recht kreativ. Manche sagen auch, das ist ein Museum, mein kleines Büro. Ja, ich muss mich da wohlfühlen, das ist mir ganz arg wichtig, gerade im 24-Stunden-Dienst. Man sitzt auch ganz oft abends oder nachts im Büro und schreibt dann was und da ist es mir halt wirklich wichtig, dass man sich da wohlfühlt.
Was tun Sie, damit Sie sich in diesem Büro wohlfühlen? Haben Sie da bestimmte Gegenstände, die da sein müssen oder Bilder?
Ja, ich hab viele Einsatzbilder, aber ich habe auch viele Exponate, wo ich von Einsatzsätzen mitgebracht habe. Also mal einen verbrannten Rauchwarnmelder, wo ich gefragt habe, ob ich den krieg. Da steht immer das Datum drauf. Ich habe auch eine geschmolzene Glasscheibe, wo einer ums Leben gekommen ist. Ich habe da viele Sachen, wo ich mich dran erinnern will oder auch muss. Und so ist halt das eine oder das andere zusammengekommen. Und ich finde es toll, wenn man so sein ganzes bisheriges Feuerwehrdasein so ein bisschen an so Gegenständen festmachen kann.
Jetzt haben Sie natürlich, wie Sie schon gesagt haben, so eine Sonderposition auch als Pressesprecher. Wenn man jetzt auf den Beruf des ganz normalen, in Anführungszeichen, Feuerwehrmanns schaut, wie sieht denn da der Tag aus? Also gibt es da so feste Abläufe tatsächlich bei der Berufsfeuerwehr?
Das ist also ganz fest geregelt. Also um 7:30 fängt man an mit einer Fahrzeugübernahme und der Wacheinteilung. Also für die 24 Stunden ist man dann an dieser Position eingeteilt. In diesem Auto sitzt man dann nach der Fahrzeugübernahme. Also man muss immer alles genau kontrollieren, dass wirklich alles funktioniert und auch alles vorhanden ist. Dann gibt es die Ausbildung jeden 24 Stunden. Das ist 1,5 Stunden Ausbildung. Der Feuerwehrmann lernt dann alles, was vielleicht nicht so oft drankommt, manche ausgefallenen Einsatzarten oder natürlich auch das normale Geschäft, eben so ein Brandeinsatz wird geübt. Und dann, deswegen heißen wir auch Berufsfeuerwehr, arbeitet der Kollege oder die Kollegin in ihrem Bereich der Schreiner, in unserer Feuerwehrschreinerei. Wir machen Fahrzeugausbauten von unseren Feuerwehrfahrzeugen. Die freiwilligen Feuerwehren, die werden unterstützt. Ganz viele Arbeiten müssen wir übernehmen. Der Maler streicht zum Beispiel unsere Türen an. Der Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker, der wartet unsere Feuerwehrfahrzeuge. Also wir versuchen uns so gut wie es geht selber zu unterhalten, dass wir nicht noch mehr Kosten für die Stadt Augsburg.
Das ist schön. Ja. Es ist also nicht so, dass Sie, wie man sich vielleicht mancher vorstellt, dass Sie einfach darauf warten, wenn ein Einsatz reinkommt und die restliche Zeit lassen Sie die Seele baumeln.
Nee, das ist leider nicht so. Also nur am Wochenende, wenn wir Bereitschaftszeit haben oder eben nach 18 Uhr in der Bereitschaftszeit, können wir dann eigentlich machen, was wir wollen. Das ist zwar begrenzt, weil wir können ja nicht jetzt zum Beispiel duschen gehen, weil wir rücken unterhalb einer Minute aus und wenn man dann unter der Dusche steht, dann, bis man sich abtrocknet, kommt man dann nicht mit, oder auch andere Tätigkeiten kann man eben nicht machen. Wir müssen ja und wollen auch ganz schnell ausrücken und deswegen können wir auch nicht das Gelände verlassen, sondern wir sind halt dann, wir haben zwar Ruheräume und da kann man was lesen, da kann man vielleicht ein bisschen einen Einsatz verarbeiten, mit Kollegen sprechen und so. Das ist uns ganz arg wichtig. Natürlich essen wir auch gemeinsam, ist ja klar, 24 Stunden ohne Essen auskommen, kommt keiner.
Was gibt's da oder wer kocht?
Ja, wir haben ganz tolle Köche da in der Wachschicht. Also wir kochen immer mindestens für 24 bis 30, 32 Personen. Und es ist nicht immer das Gleiche, sondern das sind wirklich ganz gute Menüs, die dann die Kollegen, der eine schält die Kartoffeln, der andere macht die Soße und dann wird ein Schnitzel angebraten. Also jeder hat da seinen Bereich, wo er ganz gut kann. Und manche sagt es nicht unseren Ehefrauen, dass wir so gut kochen, sonst müssen wir daheim auch noch kochen. Also es schmeckt wirklich ganz arg lecker und uns ist es auch wichtig, dass wir wirklich zusammen an einem Tisch sitzen. Wir rücken gemeinsam aus, wir essen zusammen, wir teilen Freud und Leid. Und deswegen sind wir auch so eine starke Gemeinschaft.
Wie zeichnet die sich aus? Also wie eingeschworen ist dieses Team bei der Berufsfeuerwehr Augsburg?
Also wir helfen einander, auch im Einsatz ist klar, wenn jetzt da ein großer Brand ist. Und man geht immer zu zweit vor, immer im Trupp heißt es bei uns. Und wenn der eine nicht mehr weiter weiß, dann geht der andere vor, oder es ist dem einen zu heiß oder Es gibt so viele Situationen, wo man wirklich auf beide ganz arg angewiesen ist, dass die zusammen den Einsatz abarbeiten, und da muss man auch sagen, das ist wichtig. Also wenn einer verloren gehen würde, bis wir den finden würden, da würde zu viel Zeit vergehen. Deswegen macht man alles gemeinsam. Man geht gemeinsam zum Brand vor, man geht gemeinsam wieder raus aus dem Brand. Und letztendlich mit meinem Truppmann, für den bin ich verantwortlich, oder der auch für mich. Und diese Abhängigkeit, die macht natürlich auch ein starkes Team. Und deswegen, also Feuerwehrleute sind eigentlich eine eingeschworene Gemeinschaft. Mhm.
Jetzt sind es ja starke Erlebnisse, die man zusammen durchlebt, erlebt. Überträgt sich dieses Gemeinschaftsgefühl auch aufs Private?
Teilweise schon. Also man sieht an zum Beispiel an Hochzeiten, da lassen sich die Kollegen alle möglichen nette Sachen einfallen. Also es ist vielleicht nicht so einfach für die Frauen, Feuerwehrmann zu heiraten, weil da so eine starke Gemeinschaft mitkommt und man sich da einiges anhören muss, oder auch eben nach so einer Hochzeit sind wir sehr kreativ, und da hat bestimmt schon manche Frau bereut, dass ein Feuerwehrmann geheiratet hat, aber das macht's auch so lustig, und gerade wenn man 24 Stunden beieinander ist, da kommt man auf Ideen, und da machen dann viele mit, Ideengeber mit, die dann zum Beispiel, hat man mal ganz viel Leergut über ein Haus gehangen und hat dann mit den leeren Kisten, hat man dann das Haus mit Kabelbindern so abgesichert, dass man fast nicht reingekommen ist. Also es war natürlich ein Geschenk, ja, das ist also Leergut für über 1.000 Euro war das dann. Wir haben ewig gesammelt, das Leergut zusammengesammelt, und der Kollege hatte dann auch irgendwann mal Spaß. Also das war dann schon witzig. Und so kreativ ist man, aber nur, weil man zusammensteht und eben gemeinsam irgendwie so ein Ziel hat.
Braucht solche spaßigen Erlebnisse auch so als Ausgleich zu oft schwierigen Einsätzen?
Unbedingt. Also das ist wichtig, dass man nicht nur den ganzen Tag traurige Sachen erlebt, sondern dass man das auch durch die lustigen Einsätze da ein bisschen mehr verarbeiten kann. Das ist mir auch ganz arg wichtig, dass ich nicht nur über das Schreckliche berichte in meinen Presseberichten, sondern auch manchmal was Witziges, wo ich dann auch meinen Stress verarbeiten kann.
Mhm. Wir kommen später noch zu Einsätzen, die Ihnen möglicherweise besonders in Erinnerung geblieben sind. Zuerst möchte ich aber noch auf den Tagesablauf schauen. Und zwar ist die Berufsfeuerwehr ja, wie Sie schon gesagt haben, 24 Stunden natürlich im Einsatz. Das kann ja immer was passieren. Den Tag haben Sie schon ein bisschen geschildert, der ist sehr gut durchstrukturiert. Mhm. Wie sieht's denn nachts aus?
Also nachts ist es so, also bis 17 Uhr haben wir eben unseren Arbeitsdienst in den Werkstätten, jeder arbeitet in seinem Workshop, und dann zwischen 17 und so circa 18 Uhr machen wir Dienstsport. Also uns ist es ganz arg wichtig, dass der Feuerwehrmann fit ist. Ich kann nicht im Einsatz jetzt sagen, zwei kann ich retten und den dritten, der um Hilfe ruft, den muss ich erst, brauche ich eine Zeit, mache ich eine Pause, muss was essen, was trinken, das geht nicht. Und von uns wird schon verlangt, dass wir fit sind und dass wir am besten die drei auf einmal retten können. Deswegen ist unser Dienstsport ganz arg wichtig. Ich sehe das immer recht positiv. Wir sind das, glaube ich, das einzige Amt, wo eine Stunde bezahlten Sport bekommen, ja.
Natürlich, klingt toll.
Ja, genau. Natürlich, dass wir uns fit halten, aber auch anders, weil wir oft schwere Sachen heben müssen, ist auch Wirbelsäulengymnastik, Rückenschule dabei. Wir haben unsere Sportübungsleiter, die da dafür ausgebildet sind. Damit wir fit sind, damit wir schnell helfen können, eben für die Bürgerinnen und Bürger da sein können.
Jetzt gibt's natürlich außerplanmäßige Dinge, und das sind dann meistens eben Einsätze, die reinkommen. Wie erfahren Sie davon, dass ein Einsatz reinkommt, und was passiert dann? Also was wird dann alles in Bewegung gesetzt?
Also egal wo wir sind, in welchem Büro, in welcher Werkstatt, auch auf dem Klo, überall sind Lautsprecher, und da kommt die Durchsage, sagen wir Brand 3 Person. Wir wissen ganz genau, welche Fahrzeuge fahren, dann werden auch die Fahrzeuge durchgesagt. Und wir rücken dann so schnell, wie es geht, aus. Egal, ob es jetzt nachts ist oder untertags, es ist völlig egal. Wir wollen schnell helfen. Und dann lassen wir alles stehen und liegen. Der Schreiner, der gerade einen Schrank vielleicht zusammenleimt, der muss nochmal neu anfangen. Der Maler, dem wahrscheinlich wird der Pinsel eintrocknen. Uns ist natürlich der Einsatz wichtiger wie unsere Tätigkeiten in den Werkstätten. Und dann rutschen wir über Rutschstangen runter an das Fahrzeug hin, kleiden uns ganz schnell an. Also wir sind in der normalen Hose, wir ziehen die Überhose drüber, unseren Feuerwehreinsatzkittel an, unsere Jacke, einen Helm, Handschuhe an, die Stiefel und so weiter und springen dann sofort ins Fahrzeug. Und wenn das Fahrzeug rollt, rüstet sich der Angriffstrupp sofort mit Atemschutzgerät aus, und sobald das Fahrzeug an der Einsatzstelle angekommen ist, springt er raus und wir können sofort mit dem Brandbekämpfen anfangen.
Da habe ich jetzt zwei Nachfragen. Erstens, wenn ich ganz menschliche Bedürfnisse habe und jetzt auf dem Klo sitze beispielsweise, dann muss ich mich beeilen, oder?
Ja, da könnte man jetzt etwas Unschönes sagen, das wäre echt scheiße, aber das will ich jetzt hier gar nicht so sagen. Das ist ein menschliches Bedürfnis, aber darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Das muss einfach innerhalb von der Minute, teilweise noch schneller, muss das funktionieren, dass 18 Mann im Löschzug sofort ausrücken können.
Eine Minute haben Sie Zeit?
Circa, ja.
Okay. Und eine zweite Nachfrage, Sie haben gerade diese Rutschstangen, die man auch aus Filmen beispielsweise kennt, erwähnt, die gibt's also wirklich?
Ja, die gibt's bei uns in der Hauptwache und auch auf der Südwache natürlich, meistens bei den Berufsfeuerwehren. Die ist von ganz oben, von der Decke bis ganz unten, ein bisschen über 9 Meter lang, und da rutschen wir dann eben mit einer bestimmten Haltung, rutschen wir dann runter. Das geht einfach schneller und ist von der Unfallgefahr wesentlich wesentlich leichter wie jetzt, wenn man die Treppen runterlaufen würde und würde umknicken. Deswegen rutschen wir. Wir rutschen ziemlich schnell, also übereinander. Man muss schnell unten weggehen, dass der andere nicht auf die Ohrwatschel drauf rutscht oder so. Das ist alles geübt und das geht natürlich recht schnell. Vielleicht darf ich hier noch eine Geschichte erzählen. Wir hatten nachts einen Einsatz und der Kollege, der hat gerade daheim ein Haus gebaut und hatte ganz viele Kinder daheim, und der ist dann richtig eingeschlafen in unserer Ruhezeit und ist dann mit seiner Bettdecke runtergerutscht. Das war natürlich für uns so witzig, dass der mit seinem Bett ausrücken will. Wir haben dann so gelacht, wir hätten fast nicht mehr ausrücken können. Aber das war dann, wir sind dann schon gefahren, aber trotzdem hat jeder gegrinst. Der ist jetzt schon in Pension, der Kollege, aber trotzdem so ein Erlebnis, das prägt sich natürlich ein.
Ich musste mir jetzt richtiges Lachen unterdrücken, sonst hätte es den Ton komplett zerstört, glaube ich. Aber es ist natürlich eine kuriose Situation. Ja. Also insgesamt, wenn ich das so höre, erfordert gerade diese große Wache, die Sie da haben, die Hauptwache oder die Südwache, die zweite, einiges an Logistik und einstudierten Abläufen. Vielleicht können Sie ein bisschen erläutern, wie viele Einsatzfahrzeuge, wie viele Einsatzkräfte sind denn bei Ihnen vor Ort in Augsburg?
Also so aus dem Stegreif kann ich das jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Berufsfeuerwehr, die Haupt- und die Südwache, rund um die Uhr so 38 Personen, Einsatzkräfte vorhalten. Das sind alles Beamte, Kommunalbeamte. Aber wir könnten nicht ohne unsere freiwilligen Feuerwehren, gerade am Wochenende, gerade von 17 bis 7 Uhr, könnten wir nicht diese Einsatzsätze abarbeiten. Gerade beim Sturm sieht man, da geht's ohne freiwillige Feuerwehr überhaupt nicht. Auch andere Einsätze, da sind die mit eingebunden, die sind einfach vor Ort, zum Beispiel Bergheim, bis wir da rausfahren, da können die von daheim aus locker ausrücken zu ihrem Feuerwehrhaus und dann eben wegfahren, und dann kommen wir trotzdem später wie die ortsansässige Feuerwehr zur Einsatzstelle. Das ist ganz arg wichtig. Wir haben starke freiwillige Feuerwehren, und ohne die könnten wir eigentlich nicht diesen Brandschutz sicherstellen.
Also ein extrem wichtiger Faktor, dass es diese freiwilligen Feuerwehren gibt.
Ja, die das ehrenamtlich machen, die ehrenamtlich ihr Leben aufs Spiel setzen für Leute, die sie eigentlich überhaupt nicht kennen. Also das verdient meine höchste Hochachtung. Das finde ich super, dass man zu seinem vielleicht stressigen Job auch noch ehrenamtlich in der freiwilligen Feuerwehr tätig ist. Also das finde ich echt super, verdient echt sehr große Anerkennung.
Mhm. Vielleicht ganz kurz nur aufs Verhältnis Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr. Wie stimmen Sie sich da ab, dass alles optimal läuft und alles glatt läuft?
Also wir kennen uns, wir machen zusammen Übungen, wir haben oft Einsätze miteinander und ist klar, einer muss es Sagen haben, und aber wir wollen da nicht jetzt so vorgehen, weil ich jetzt der Einsatzleitdienst bin, lasse ich mir nichts sagen. Das ist unbedingt wichtig, Ortskenntnis ist wichtig. Und auch wenn der kleinste Feuerwehrmann, der jüngste Feuerwehrmann von der Freiwilligen Feuerwehr kommt und sagt, du, denk doch bitte an das, bin ich froh und dankbar. Wir wollen gemeinsam so schnell wie es geht den Einsatz abarbeiten und wollen auch ohne Unfälle nach Hause kommen, dass sich keiner verletzt, ist mir ganz arg wichtig. Und es ist einfach, gemeinsam schaffen wir das, alleine könnte es keiner.
Also persönliche Befindlichkeiten stehen da ganz klar hinter dem Wohlergehen der Personen, die möglicherweise gerettet werden müssen. Zu welchen Einsätzen rücken die eigentlich vor allem aus? Also Feuerwehr, da denkt man natürlich immer an Brände, aber ich glaube, das ist nicht der häufigste Fall.
Ja, also Brände sind ungefähr, wir haben so um die 6000 Einsätze, sind so 20%, 18, 15, 18 Prozent vielleicht von unseren Einsätzen sind Brandeinsätze. Alles andere sind dann Kleinalarme, sind Rettungsdiensteinsätze, sind ganz viele Unfälle auch in der Stadt. Wundert es mich jedes Mal, wie schnell da gefahren werden kann, dass zum Beispiel ein Motorblock rausreißt. Es sind schwere Verletzten in den Fahrzeugen, die wir dann retten müssen, die wir teilweise rausschneiden müssen. Und da ist man immer froh, wenn der Notarzt dann mit uns vor Ort ist und der dann die Verletzten eben beruhigen kann, weil teilweise haben die ja so große Schmerzen und schreien auch sehr, sehr lautstark. Und das ist man dann froh, wenn der Notarzt dann eben die verletzten Personen so beruhigen kann mit einem kleinen Spritzle, dass wir dann ruhig arbeiten können. Ist uns ganz arg wichtig, weil diese Schreie bringt man teilweise nicht mehr aus dem Kopf raus.
Mhm. Haben Sie da ganz konkrete Erinnerungen an ein, zwei Fälle?
Ja, ich hatte mal einen Einsatz in der Herrenbachstraße. Da hat's richtig heftig rausgebrannt und eine Person war dann quer auf dem Fenstersims gelegen und war nicht mehr ansprechbar. Und man hat gemerkt, das war im vierten Obergeschoss, je mehr das da brennt, je mehr die Flammen über ihn rausschlagen, desto weiter rutscht er runter. Wir haben uns dann geeinigt, dass wir mit dem Drehleiterkorb an der Hauswand entlang schleifen, und falls er runterfällt, dann fangen wir mit der Drehleiter auf. Das Problem war, dass ich eben in dem Drehleiterkorb drin war. Und wenn er dann runtergefallen wäre, dann wäre er auf mich draufgefallen, aber das haben wir so in Kauf genommen, weil wir wollten den retten. Und gerade noch vorher, wo er sich eigentlich fast nicht mehr halten konnte, konnte dann in den Korb reingezogen werden und der ist dann auch mit dem Hubschrauber abtransportiert worden. Das war so gerade so die letzte Sekunde, wo er sich noch halten konnte. Und ich bin da froh und dankbar dafür, dass er nicht auf mich draufgekracht ist, weil sonst sehe ich jetzt hier nicht und dürfte hier nicht mehr reden. Da wäre ich schon schwer verletzt oder hätte es vielleicht gar nicht überlebt.
Also Wahnsinnsschilderungen, die Sie da erzählen. Und Sie bringen sich offenbar auch selbst in Gefahr immer wieder.
Das ist richtig, das ist aber unser Job, das machen wir. Teilweise wird auch gar nicht drüber nachgedacht, wir wollen helfen und haben natürlich eine super tolle Ausbildung, wir sind alle ganz gut ausgebildet, aber trotzdem, manchmal so eine Menschenrettung, die verlangt sehr viel von einem ab und immer häufiger muss man natürlich sein eigenes Leben für einen anderen einsetzen.
Mhm. Wie verarbeiten Sie solche Einsätze, gerade solche heftigen wie am Herrenbach, den Sie gerade geschildert haben?
Also es ist jetzt immer so, dass wir nach großen Einsätzen setzen wir uns zusammen, machen eine Einsatznachbesprechung, dass jeder auf demselben Stand ist. Also jetzt ich zum Beispiel als Einsatzleiter sage dann, ich habe das und das entschieden, weil dieses Lagebild habe ich vor mir gesehen. Und dann wissen alle meine Kollegen, warum ich so entschieden habe. Bei dem Fall ist im Herrenbach, ja, man spricht mit genügend Leuten darüber, man verarbeitet es letztendlich mit der Familie, mit Freunden. Also ich fühle mich da sehr gut aufgehoben und das kann man verarbeiten, aber so ganz wegbringen kann man so einen Einsatz nicht. Also der bleibt immer und es gibt ja Tage, gerade jetzt nachts, wenn ich so privat mit dem Auto fahre und ich fahre das Auto nicht und dann kommen mir schon manche Bilder immer wieder in Sinn. Da war der Brand, da war der große Unfall, da haben wir den Einsatz abgearbeitet und ja, je älter man natürlich wird, desto mehr Einsätze hat man miterlebt und ja, vielleicht wird man dann auch ein bisschen zum Psychopathen, weiß ich nicht, muss ich mal meine Familie fragen, aber es ist jedenfalls nicht so, dass ich jetzt nachts schweißgebadet aufwach von irgendwelchen Albträumen, das nicht. Also soweit hat man das schon im Griff. Aber man muss drüber reden. Früher war das oft nicht so. Da hat man Held gespielt, ja, bei den älteren Kollegen. Und jetzt ist das wirklich so, man kann einen drauf ansprechen und man redet drüber. Und natürlich hatten wir auch die Chance, mit Notfallseelsorgern darüber zu reden. Wir haben eine Kooperation mit der BF München. Und wir kommen zu denen und sie zu uns, wenn man einen großen belasteten Einsatz hat, kann man auch mit jemandem drüber sprechen, wo man nicht kennt, weil es ist ja blöd, wenn der Feuerwehrmann mit dem Vorgesetzten redet und wir werden ja alle beurteilt und dann sagt der Vorgesetzte, ah, da war er nicht so geeignet, da hat er sehr viel rumgejammert oder auch geheult, da kriegt er eine schlechte Beurteilung, das wäre ganz arg schlimm und das macht man auch nicht, deswegen sind die Seelsorge oder auch diese Betreuer von einer anderen Feuerwehr, dass man sich da wirklich aussprechen kann und man dann nicht erwarten muss, dass man schlecht beurteilt wird. Mhm.
Schafft das jeder gut, speziell vielleicht auch jüngere, unerfahrene Kollegen mit dieser Art der Aufarbeitung wirklich Erlebnisse so aufzuarbeiten, damit sie einen nicht mehr sehr belasten? Also kann damit jeder wirklich gut umgehen?
Also ich kann das nicht von jedem sprechen, aber ich merke das natürlich schon beim Einsatz. Gerade beim plötzlichen Kindstod hatten wir so einen Fall. Ein ganz kleines Baby wurde reanimiert und es war leider erfolglos. Gell? Und der Kollege, der hatte genau das gleiche Alter von Baby, hatte er daheim und der war natürlich schon mehr belastet wie jetzt einer, der vielleicht ein bisschen einen Abstand davon hat. Ja, es war total traurig. Und gerade wenn man selber Kinder hat, gerade wenn man selber in so eine Situation kommen kann, ist es natürlich für einen schwerer. Als Vorgesetzter merke ich das aber schon ziemlich schnell, gerade bei so einem Einsatz mit eingeklemmten Personen im Fahrzeug, da arbeiten manche Kollegen anders. Die kennt man nicht wieder. Die sind dann auf einmal viel, viel schneller oder überlegen manches vielleicht langsamer und der Einsatzerfolg ist überhaupt nicht gefährdet. Bloß wenn man einen ganz gut kennt, dann weiß man, oh, der hat damit ein Problem und die Kollegen kann man dann direkt drauf ansprechen und das machen wir auch. Aber bislang, eben durch die starke Gemeinschaft, konnten wir uns, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, selber therapieren. Wir haben selber drüber gesprochen und ein Feuerwehrmann ist nicht nur der Harte, ja, der kann auch mal traurig sein über Einsätze und dann sprechen wir darüber und dann ist es meistens wieder gut oder man betreut einen länger und fragt halt dann nach 4 Wochen nochmal nach, du, wie geht's jetzt damit und so, aber bislang geht es gut, aber es gehen auch viele Kollegen vorzeitig in Pension und die haben dann teilweise damit ein Problem, wenn die in der Nacht jetzt aufgeschreckt werden und müssen ausrücken. Da gab es immer wieder viele, die einen ganz hohen Puls haben, dass die nicht mehr ausrücken konnten und die sind dann vorzeitig in Pension gekommen, weil sie es eben nicht mehr machen konnten. Mhm.
Jetzt gibt es ja zum Glück nicht immer solche ganz schlimmen Einsätze. Es gibt auch kleinere Einsätze, zum Beispiel, wenn die Katze vom Baum gerettet werden muss. gibt es auch irgendwelche kuriosen Anrufe von Bürgern, die Sachen melden, wo sie jetzt als Feuerwehrmann sagen, ist vielleicht nicht unser Job?
Also die angesprochene Katze auf dem Baum, die gibt's meistens nur in den Bilderbüchern von den Kindern. Wir fahren vielleicht im Jahr maximal eine Handvoll Einsätze, haben wir Katze auf dem Baum, weil die meisten Katzen gehen dann irgendwann mal runter. Aber es ist trotzdem immer schön, wenn man diese Bilder, die kenne ich auch von meinen Kindern und auch von meinen Kinderbüchern, schaut ganz gut aus. Es gibt nette Einsätze, also jetzt zum Beispiel gerade war ein Einsatz unsere Fahrschule, also alle, die bei uns Feuerwehrmann werden, kriegen auch den LKW-Führerschein und die sind dann so schön mit dem Feuerwehrfahrzeug gefahren und plötzlich ist ein ganz großes Pferd von rechts gekommen und ist über die Straße galoppiert. Ja, das sind so nette Einsätze, dann hält man natürlich an, macht das Blaulicht an, versucht das Pferd einzufangen. Das war noch außerhalb vom Stadtgebiet, also es ist eine freiwillige Feuerwehr gekommen, hat uns unterstützt. Das macht natürlich dann schon Spaß. Oder auch eine nette alte Dame hat angerufen und hat gemeldet, dass ihr Herzschrittmacher so piept, immer wieder so piept. Da sind wir da hingefahren und haben dann natürlich sie beruhigt und das war dann der Rauchwarnmelder. Also es gibt nette Einsätze, wo man echt lachen kann und es ist auch unbedingt notwendig, weil hätten wir nur so schreckliche, traurige Einsätze, ja, dann hätten wir nicht so viel, nicht so viel Freude im Beruf. Aber gerade diese Anzahl von verschiedenen Einsätzen, das macht es halt so spannend und so interessant. Mhm.
Jetzt die Frage, darf ich eigentlich auch bei solchen Sachen wie mit dem vermeintlichen Herzschrittmacher, der dann der Feuermelder ist, die Feuerwehr rufen? Wann darf ich und wann nicht?
Also für uns ist es ganz arg wichtig, bei allen Problemen wirklich die 112 zu wählen. Unsere Kollegen dann von der integrierten Leitstelle Augsburg, die fragen dann den Anrufer eben ganz viele Fragen und dann wird zum Beispiel klar, wir schicken ein Feuerwehrauto, wir schicken den Rettungsdienst oder auch den Notarzt, aber für uns ist es wichtig, lieber einmal zu viel anrufen, gerade bei Kindern, wenn die hinterm Gartenzaun irgendwie was qualmen sehen, sollen die unbedingt die Feuerwehr rufen. Es könnte ja der Grill sein, aber es kann auch ein großer Brand sein. Wir wissen es nicht und es gibt immer wieder Einsätze, wo ziemlich viele Leute zuschauen und ja, wir nennen sie natürlich Gaffer und sie wundern sich, warum kommt die Feuerwehr nicht, warum kommt der Rettungsdienst nicht. Und dann kommen sie drauf, Mensch, es hat ja keiner den Notruf gewählt. Es hat ja keiner die 112 gewählt. Nur alle haben gegafft und keiner hat uns benachrichtigt. Und da sagen wir gerade in der Brandschutzerziehung, liebe Kinder, traut euch die 112 zu wählen. Wir haben noch niemanden geschimpft, wenn man uns, weil man es nicht gesehen hat, einfach so alarmiert hat. Es ist wichtig, dass ihr euch traut, weil eben diese Schilderung, die kommt ab und zu vor, dass keiner uns ruft. Und das ist natürlich dann ganz arg schlimm, gerade wenn man in so einem brennenden Haus ist und keiner setzt den Notruf ab. Mhm.
Zu Gaffern und so weiter kommen wir später noch. Herr Bechtlich, ich würde Sie jetzt ein paar Mythen kurz abfragen. Ich kann auch gern kurz antworten. Im Internet geistern viele Fragen rum und auch viele Personen so stellen sich die Frage zu bestimmten Gegebenheiten, warum macht die Feuerwehr das so und so, warum brauche ich einen Rauchmelder und so weiter. Da würde ich jetzt kurz ein paar Sachen durchgehen. Was wir schon abhaken können, ist, die Stange zum Runterrutschen gibt es tatsächlich.
Die gibt's ja.
ein Vorwurf, den man manchmal hört, ist, dass die Feuerwehr auch gern einfach das Martinshorn anmacht und damit Bürger belästigt, wo es gar nicht sein müsste.
Also der Gesetzgeber schreibt vor, wenn wir losfahren an der Feuerwache bis zur Einsatzstelle, haben wir das Blaulicht und das Martinshorn gemeinsam einzuschalten. Und das ist unser großes Problem, dass der Bürger das eigentlich nicht weiß. Gerade jetzt nachts, auf eigene Gefahr muss man sagen, schalten wir oft das Martinshorn aus. Aber rein rechtlich müssten wir alle Fahrzeuge, also im Löschzug sind es 5 große Fahrzeuge, müssten das Blaulicht und das Martinshorn gemeinsam einschalten, bis man zur Einsatzstelle gekommen ist. Und dann natürlich zur Absicherung nur das Blaulicht.
Also sind Sie eigentlich viel rücksichtsvoller, als Sie sein müssten, rein rechtlich?
Ja, auch wenn Sie es nicht vermuten, wir sind die Guten, das ist so ein komischer Spruch. Ich weiß es, es nervt einfach, wenn man nachts schlafen will oder schläft und da kommt ein Martinshorn, aber Man muss einfach so denken, vielleicht ist es ja für einen, den ich kenne, oder vielleicht ist es auch irgendwann mal für mich. Und wir entschuldigen uns mit Sicherheit auch fürs Martinshorn, aber oft ist es wirklich, da zählen Sekunden und da tut es uns leid, aber da kann der Bürger halt dann für diese Minute nicht schlafen. Ich hoffe, dass er dann wieder einschlafen kann. Wir haben da schon Verständnis, aber wir möchten halt allen möglichst schnell helfen.
Es gibt nun mal auch wichtige Sachen als 3 Minuten Schlaf, wenn es um Leben geht beispielsweise.
Ja, das ist richtig, aber ich verstehe das schon, dass man da ein bisschen sauer ist auf die Feuerwehr.
Okay, also ein sehr verständnisvoller Herr Bechtel.
Ja.
Ein Vorwurf, der bezieht sich nicht so sehr auf die Feuerwehr, sondern eher auf den Haushalt. Rauchmelder bringen doch nichts, sind nur Abzocke.
Das ist unbedingt wichtig, dass man Rauchwarnmelder installiert hat, dass man auch in der Mitte vom Raum in die Decke hängt. Im Schlafen riecht man nichts und die meisten Brandtoten, die wir haben, sind nicht verbrannt, sondern sind am Rauch erstickt, jämmerlich erstickt. Wenn man im Schlaf eben nicht wach wird, ich meine, das ist zwar ein schöner Tod, aber Tod ist Tod und das bringt einen nicht unbedingt weiter. Deswegen Rauchwarnmelder sind so günstig und so wichtig. Es gibt keine Ausnahmen. Also unbedingt die Rauchwarnmelder, die man hat, auch installieren und auch richtig warten. Dann ist man ziemlich sicher.
Mhm. Gehen da auch schon günstige Rauchwarnmelder aus dem Discounter?
Die müssen alle diese CE-Norm haben, dann geht auch der billige Rauchwarnmelder. Ich hatte auch früher Rauchwarnmelder, die ganz günstig waren. Die hatten zwar keinen Batteriealarm, das wusste ich aber nicht. Und da ist man halt nachts, alle sind da senkrecht im Bett gestanden. Nur weil die Batterie leer war, meine Kinder haben durchgeschlafen, also die haben es nicht gehört. Also aber es ist total wichtig, dass man wirklich gängige und auch funktionierende Rauchwarnmelder installiert hat.
Mhm. Dann wieder ein Vorwurf an die Feuerwehr, der, muss man dazu sagen, wirklich von sehr, sehr wenigen Menschen auch nur kommt. Angenommen, es gibt einen Großeinsatz, Hotelturm oder Krankenhaus, dann fahren ja immer sehr viele Fahrzeuge von der Feuerwehr dort an. In den meisten Fällen oder in vielen Fällen war es dann nur eben ein Fehlalarm. Der Einsatz kostet natürlich entsprechend. Was sagen Sie dazu? Kann man da nicht erst ein Fahrzeug einfach mal hinschicken zum Schauen und dann zieht man die anderen nach?
Nee, das ist leider nicht möglich. Wir haben eine Alarm- und Ausrückerordnung und es wird von bayernweit, ist es nun mal so, dass wir, wenn zum Beispiel im Krankenhaus ein Alarm ist, da fahrt man mit ganz vielen Fahrzeugen hin, egal was es letztendlich ist. Wenn's brennt, und wir hatten ja am Wochenende erst einen großen Alarm im Klinikum Augsburg, dann sind die Kräfte, die man meint, das sind viel zu viele, sind eh zu wenig. Also müssen wir noch nachalarmieren. Wir versuchen das natürlich so gering wie möglich zu halten, aber wir müssen schon gerade in solchen Objekten, wo ganz viele Personen drin sind, in Kindergärten, in Schulen, wo wir nicht wissen, was los ist, da fahren wir mit genügend Kräften hin und sobald es Entwarnung geben kann oder gegeben werden kann, dann fahren wir natürlich zurück und lösen das Ganze auf, aber gegen die Alarm- und Ausrückerordnung können wir nicht vorgehen und die befinden sie auch richtig. Teilweise müssen wir natürlich sagen, es sind eh noch zu wenig Fahrzeuge. Wir wünschten uns da, dass das eine oder andere Fahrzeug auch mitfährt. Aber das sind alles Erfahrungswerte und es ist bayernweit der Brand 3, weiß man einfach, wie viele Fahrzeuge da fahren. Und dann ist es eben pro Objekt wird es dann eingestuft. Das können wir nicht ändern und wir finden es auch richtig so.
Mhm. Dann haben wir jetzt einige Mythen durch. Herr Bechtel, fällt Ihnen noch irgendein Satz ein, irgendein Vorwurf, den Sie klarstellen möchten, den Sie öfter hören?
Ja, bei unseren Brandeinsätzen war es jetzt zum Beispiel so, dass wir dann oft eben nach verbrannten Mobiliar riechen dann. Und dann kommt der eine oder andere immer auf die Idee, Mensch, warum riecht ihr denn so komisch? Das wurde mir auch schon mal vorgeworfen. Ich hatte halt vor ein paar Minuten einen Brand und bin dann trotzdem zu dem nächsten Einsatz ausgerückt. Zum anderen ist es natürlich auch so, wir hatten jetzt bei den Sturmeinsätzen, hat es ein ganzes Dach abgedeckt und wir sind dann aufs Dach raufgeklettert. Da wäre fast keiner raufgeklettert, weil so ein starker Sturm war. Und wir haben dann eben oben an dem Dach, da war Dachpappe und was weiß ich alles draufgelegen. Das ganze Dach war weg. Und wir sind dann mit den dreckigen Stiefeln runter in diese Wohnung oder in dieses Objekt. Und dann haben wir einen Anschiss gekriegt, dass wir das ganze Objekt dreckig gemacht haben. Wir konnten überhaupt nichts dafür. Wir sind mit sauberen Schuhen raufgegangen. Aber wo sollen wir denn unsere Schuhe putzen, wenn wir dann oben am Dach, wenn dann halt so viel Unrat und so viel Dachpappe dran liegt, so viel Staub, und dann kriegt man auch noch einen Anschluss, dass man jetzt dieses Objekt dreckig gemacht hat. Das verstehen wir natürlich nicht. Ich möchte den sehen, der da bei dem Sturm im fünften Stockwerk aufs Dach geht und sein Leben riskiert, dass er da vom Sturm mitgenommen wird, und dann kriegt man auch noch einen richtigen Anpfiff, dass man den Boden dreckig gemacht hat. Das haben wir nicht verstanden.
Mhm. Unglaublich eigentlich, ja. Das erleichtert uns die Überleitung ganz gut zum nächsten Thema. Und zwar hört man ja immer wieder und liest immer wieder, dass der Respekt vor Einsatzkräften sehr stark sinkt. Das mögen jetzt solche Leute sein, die sich über eine dreckige Wohnung beschweren, nachdem sie dort einen Einsatz hatten. Das mögen Gaffer sein, die alles mitfilmen mit ihren Smartphones und eine Straße blockieren. Oder auch Autofahrer, die keine Rettungsgasse bilden und einfach mitten im Weg stehen. So grundsätzlich hat dieses Problem mit Respektlosigkeit, Achtlosigkeit zugenommen?
Also ich denke auf jeden Fall, wo ich angefangen habe, war das noch nicht so. Ich durfte mal ein paar Wochen in Amerika Dienst tun. Da wurde applaudiert, wenn dann der Brandmelder eingelaufen ist, in so einer Kneipe, wurde sofort die Musik ausgeschalten und alle haben applaudiert, wo wir da reingelaufen sind. Das ist mir in Augsburg schon mal vorgekommen, das war auch ganz toll. Aber man merkt, man wird einfach nicht mehr so respektiert. Wenn wir jetzt mit dem Löschzug mit 18 Mann kommen, ist es vielleicht noch was anderes, wie gerade der Rettungsdienst, der nur zu zweit kommt. Die werden dann schon oft blöd angegriffen, teilweise auch handgreiflich. Uns ist es selber schon so vorkommen, dass uns jemand da eben, mir ist mal ein Fahrzeug entgegengekommen, der hat richtig Gas gegeben, dass ich noch auf die Seite springen gerade noch konnte. Also man sieht uns mit ganz vielen Reflektorenstreifen gerade nachts ganz gut. Und dann habe ich das nicht verstanden, warum man auf dem Feuerwehrmann so zuhalten muss und dass der dann billigen den Kauf nimmt, dass, wenn er nicht wegspringt, dann nimmt er ihn auf die Motorhaube. Aber auch so natürlich, wenn man manche Einsätze eben hat und sagt, bitte geht aus der Wohnung raus, wir müssen die kontrollieren, oder irgendwelche Sachen eben ganz höflich sagt, dann kriegt man oft was zurück. Und naja gut, das müssen wir ganz professionell abarbeiten, aber wir verstehen das dann nicht, wir wollen ja helfen, wir wollen nur helfen, wir wollen nicht irgendwie was durchsetzen müssen. Wir sind gerne für den Bürger da, aber erwarten auch, dass er uns ein bisschen nett empfängt und nicht gleich so arg sauer ist oder gerade uns dann auch noch versucht irgendwie zu attackieren. Mhm.
Stichwort attackieren, Sie wurden ja auch selber schon mal gewürgt und zu Boden gerissen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja,
also ganz schlimme Vorfälle.
Ja, das ist jetzt ist nur einmal vorgekommen. Da war ich mit einem Kollegen eben und das war eine blöde Geschichte. Es kommt vor. Also wir werden uns nicht verteidigen. Das machen wir nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Man muss sagen, Gott sei Dank war die Polizei mit uns beim Einsatz und die haben uns dann geschützt und das war auch wichtig, weil wir hätten dann nichts gegen den Mann machen können und wollen das auch nicht. Ja, wir haben einen ganz andere Tätigkeitsbereich und aber da muss man sagen, Polizei war da ganz schnell vor Ort und hat die Lage auch richtig gut eingeschätzt und die haben uns beschützt. Ja. Mhm.
Sie selber als Feuerwehrleute versuchen dann eher wahrscheinlich aufs Gespräch zu setzen, oder? Auf ein klärendes Gespräch, funktioniert das?
Also ich versuche beim Einsatz gerade jetzt Personen zu beruhigen. Ich erkläre das, ich versuche das denen so vorsichtig zu erklären. Gerade jetzt, wenn sie zurückkommen, es hat gebrannt bei ihnen, sie waren irgendwo beim Einkaufen und so. Und dann versuche ich ganz vorsichtig einzuwirken, dass sie eben das verstehen. Und auch andere Personen, die jetzt vielleicht im Weg stehen oder so, versuche ich das zu erklären, warum sie da den Einsatz behindern oder gefährden. Wir reden sehr viel, aber bei manchen bringt es einfach nichts. Ja, dann, ich bin nicht so ein Typ, wo laut wird, aber manchmal muss man auch ein bisschen lauter reden. Bei einem Einsatz hat einer sein Auto nicht wegfahren wollen. Wir mussten dringend oben im ganz oben im Dach war eine junge Frau mit einem kleinen Kind und da hat es den Brandrauch so hoch geweht, die war massiv gefährdet. Und da musste man dann natürlich den schon, ich habe den dann richtig angeschrien, dann ist er mit seinem Auto weggefahren. Der hat es nicht kapiert, dass wir da eine dringende Menschenrettung vornehmen müssen. Und da kann schon mal sein, dass man da etwas lauter wird. Ich glaube, ich habe mich danach auch entschuldigt, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ist die Frau gut gerettet worden mit ihrem Kind und es war mir wichtig. Alles andere war dann nebensächlich und hat es halt nicht verstanden.
Mhm. Kaum zu fassen, also wirklich, ich kann nur da sitzen und den Kopf schütteln, wenn ich sowas höre.
Ja, leider, ja.
Ja. Wissen Sie, warum das so oft passiert, dass Menschen solche Grenzen überschreiten? Kennen Sie den Grund?
Wenn ich den kennen würde, würde ich den irgendwie als Pressemeldung verbreiten. Ich weiß es nicht. Es ist teilweise auch Alkohol im Spiel oder Drogen, das ist schon klar, aber manchmal ist man einfach auch so, gerade beim Rettungsgasse bilden, da merkt man schon, dass manche eben lieber schauen und das beobachten wollen, wie dass sie die Fahrbahn frei machen. Manchmal muss man sagen, liegt es auch in den größeren Autos, die dann nicht so auf die Seite fahren wollen. Aber ja, es ist durch die Bank ist es bei uns schwer, eine Rettungsgasse zu bilden. Ja, manche fahren natürlich auch ihre Felgen zusammen, rasen auf dem Bordstein, das wollen wir natürlich auch nicht, aber sie sollten schon überlegen, dass so ein LKW, so ein Feuerwehr-LKW halt bis zu 2,50 Meter und ein bisschen breiter sogar noch breit ist. Das Polizeiauto kommt vielleicht gerade noch so durch, aber dann Rettungsdienst, Feuerwehr, die schaffen das dann nicht mehr und deswegen so breit wie es geht und auch die Gasse immer offen lassen. Es kommt so viel noch nach oder kann noch so viel nachkommen an Feuerwehr, wenn wir gerade eben zu wenig Einsatzkräfte haben, weil der Unfall so massiv und groß ist. Die Meldung war vielleicht anders, wie es zu uns in die Leitstelle gelangt ist. Und dann müssen wir noch nachfordern und dann ist es immer total nervig, wenn dann wieder die Rettungsgasse zugemacht wird und wir müssen nochmal die Rettungsgasse öffnen. Das vergeht Zeit und gerade wenn man eingeklemmt ist und ums Leben kämpft, ist es ungemein wichtig, dass die Rettungskräfte ganz schnell vor Ort sind.
Wie klappt es denn mit der Rettungsgasse überhaupt so in der Region? Was erleben Sie? Setzt dann deren Effekt ein oder ist es mal so, mal so?
Also ich kann das nicht sagen. Ich habe so das Gefühl, weil ich ein positiv denkender Mensch bin, es wird besser. Manche Kollegen sagen auch, nee, das hat noch keinen Wert. Ich denke immer, in Österreich, unseren Nachbarn, da klappt es ja auch, ja. Und warum klappt es bei uns nicht? Ich weiß es nicht. Also ich will ja nur helfen. Ich will ja nicht unbedingt jetzt da schimpfen auf die Autofahrer. Aber irgendwie sollte man schon das ins Gedächtnis rufen. Wenn das stockt, der Verkehr, sollte man gleich eine Rettungsgasse bilden. Oft sind es auch LKWs, die auf der mittleren Fahrspur fahren. Und ein LKW rüber zu drücken, schaffen wir nicht. Und die kommen dann auch nicht in so... Die sind total lang. Die machen es dann oft ganz arg schwer. Also mein Vorschlag und meine wirkliche Bitte ist, immer wenn der Verkehr stockt, gleich die Rettungsgasse frei machen. Egal, ob es nur ein Stau ist oder ob es ein Unfall ist. Man kann es ja selber nicht feststellen. Ja, man hat ja keine Ahnung, warum der Verkehr stockt. Und deswegen ist es uns ungemein wichtig, einfach eine Rettungsgasse frei machen und dann abwarten und dann Radio oder wo auch immer hören und dann kriegt man das schon mit, was denn die Ursache ist, warum es da zum Stau gekommen ist.
Mhm. Also ganz wichtiger Appell nochmal, bitte auf die Rettungsgasse achten, bitte auch ein bisschen mehr Respekt vor den Einsatzkräften, das betrifft sicher nicht alle Menschen, aber immer wieder Einzelne.
Ja, genau, das sind nur ganz wenige. Also das klingt jetzt vielleicht alles so brutal und so. Das sind nur Einzelne. Der normale Augsburger Bürger, die sind voll dankbar, sind voll zufrieden, was wir für eine Arbeit machen. Die freuen sich, die loben uns, aber es sind ganz, ganz wenige, wo halt uns die Arbeit sehr, sehr schwer machen. Mhm.
Jetzt waren wir auf der Straße unterwegs, bei der Rettungsgasse. Ich würde ganz gern noch einen kurzen Block einbauen, auf was der Bürger achten kann, um zu Hause möglichst sicher zu wohnen. Also natürlich, jede Gefahr lässt sich nicht ausschalten, aber es gibt vielleicht so ein paar Tipps, die jeder beachten kann im Haushalt, um sicher vor Bränden zu sein zum Beispiel.
Also uns ist es ganz arg wichtig, Feuerlöschsprays, das sind solche kleinen Sprays, die auch für die Brandklasse F, also für Küchenbrände auch zugelassen sind, kosten so um die 20 Euro. Da ist die Bedienung wie beim Haarspray, einfach draufdrücken und dann ist der Brand gelöscht, aber nur für Entstehungsbrände. Natürlich nicht geeignet für einen großen Brand, da ist es unbedingt wichtig, dass man den Notruf wählt, die Tür schließt, seine Lieben warnt und sich in Sicherheit bringt, die Wohnung nicht absperren, sondern den Schlüssel mitnehmen, dass die Feuerwehr das dann übernehmen kann, die Brandbekämpfung. Aber gerade für so kleine Brände ist es, dauert es zu lang, bis man den Kübel Wasser befüllt, nimmt man einfach den Spray und kann den dann auftragen und dann ist der Brand gelöscht und da ist alles wieder gut. Das Restliche kann man dann wegwischen und die sind einfach zu bedienen, handlich. Und gerade Entstehungsbrände ist das beste Mittel der Wahl. Mhm.
Den bekomme ich wahrscheinlich im Baumarkt, im Internet, an verschiedenen Stellen.
Genau, gibt's überall. Wie gesagt, kostet nicht viel, ist oft 5 Jahre haltbar. Und man kann auch, wenn man will, einfach mal den testen, was es für eine Wurfweite ist. Natürlich nicht vorher was anzünden, sondern einfach mal testen. Das ist eine ganz tolle Sache. Man hat nämlich schon eine relativ große Wurfweite. Man muss also nicht direkt übers Feuer, sondern das ist eine feine Sache. Haben wir in der Brandschutzausbildung, machen wir dafür Werbung. Und es ist völlig egal, von was für einem Fabrikat. Die sind alle zugelassen, also die man halt bei uns in Augsburg kaufen kann. Über Internet muss man halt vorsichtig sein, aber normal haben die alle diese Zulassung von Markenherstellern und dann hat man eigentlich Sicherheit. Man muss nicht den schweren Feuerlöscher nehmen und dann abwarten, bis er betriebsbereit ist und oft sind die noch mit Pulver und Pulver in der Wohnung, ist dann alles schneeweiß. Man putzt da ewig, gerade technische Geräte sind dann kaputt und defekt. Also da ist der Feuerlöschspray einfach ideal.
Okay. Ausnahmsweise jetzt mal im Podcast eine wirkliche Kaufempfehlung. Ja, genau. Feuerlöschspray und Rauchmelder, Rauchwarnmelder.
Genau, unbedingt.
Wenn jetzt jemand draußen bei den Hörern Lust bekommen hat, Feuerwehrmann zu werden, ganz spontan. Mal die offene Frage, kann jeder Feuerwehrmann werden?
Wir haben natürlich ein Höchstalter, 32 ist es. Jeder, der sich bewerben kann, ob jetzt Frau oder Mann, braucht einen praktischen Beruf oder einen feuerwehrdienlichen Beruf. Und dann kann man sich bewerben. Es gibt ein Auswahlverfahren. Und wenn man da gut ist, gerade im Sporttest, dann wird man eingeladen zu so einem theoretischen Teil. Man muss dazu sagen, jetzt hat man eine ganz große Chance, weil innerhalb von 10 Jahren geht die Hälfte von der Belegschaft, also über 100 Kollegen gehen in Pension. Wenn man das vorhat, zur Feuerwehr zu gehen, das ist ein hochinteressanter Traumjob für mich, dann würde ich mich unbedingt bewerben, weil viel später hat man dann weniger Chancen. Also jetzt ist gerade eine gute Zeit, dass man sich bewerben kann. Man kann sich sofort bewerben, einfach die Bewerbung losschicken an die Feuerwehr Augsburg und dann wird man so im Oktober wird man eingeladen zu eben zu diesem praktischen Test und den Sporttest und dann sieht man natürlich, wie gut der Bewerber ist oder die Bewerberin ist. Man kann sich informieren übers Internet, bei unserer Internetseite. Das ist kein Geheimnis. Also gerade den 1000-Meter-Lauf, den kann man trainieren, die Klimmzüge kann man alles trainieren. Das ist zu machen, ist nur das deutsche Sportabzeichen. Natürlich wollen wir sportliche, fitte Leute, wir wollen ja schnell helfen. Aber es ist eine große Chance, wer da Lust drauf hat, der soll sich unbedingt bewerben und wir haben noch keine Nachwuchssorgen, aber trotzdem machen wir heftig Werbung, dass wir gute, geeignete Bewerberinnen und Bewerber kriegen.
Mhm. Also die Zukunft ist erstmal gesichert, weil bei der Freiwilligen Feuerwehr hört man ja oft, gibt es große Nachwuchssorgen.
Das ist richtig. Im Stadtgebiet kann man sich gerne bei der Freiwilligen Feuerwehr der Ortsansässigen melden. So arg große Nachwuchssorgen haben wir in Augsburg noch nicht, aber trotzdem, die Freiwillige Feuerwehr und auch die Berufsfeuerwehr sucht immer nach guten Leuten und gerne melden. Das ist wirklich was ganz Tolles, wenn man im Ehrenamt anderen Leuten helfen kann und natürlich auch, wenn man das zum Beruf macht bei der Berufsfeuerwehr. Das ist ein hochinteressanter Job, natürlich auch mit traurigen Erlebnissen, aber es ist ein total spannender Beruf und vielseitig und es wird einem nie langweilig.
Okay, dann haben wir hier den perfekten Kanal mit dem Podcast gefunden, weil unsere Zuhörer nämlich so zwischen 18 und 32 oft sind.
Ach. Das wusste ich gar nicht am Anfang. Natürlich wusste ich das.
Sie wussten es, ja. Genau. Herr Bechtel, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Es war sehr, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ja. An die Hörer draußen, wenn ihr noch eine Nachfrage habt, wenn euch was noch unklar ist, dann schreibt uns sehr gerne eine Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Herr Bechtel, für den Besuch.
Bitte schön. Alles Gute.
Und an die Hörer draußen, bleibt sicher, kauft euch ein Feuerlöschspray, ist fast schon ein Zungenbrecher, ja. Einen Rauchmelder und an die wenigen, die es betrifft, seid ein bisschen respektvoller gegenüber den Einsatzkräften. Ansonsten scheint alles schon ganz gut in Augsburg zu laufen, wenn ich dem Herrn Bechtel hier zuhöre.
Unbedingt, das ist eine ganz tolle Stadt.
Okay, dann auf Wiederhören.
Wiederhören.